Das Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt ist immer auch eine Art literarische Leistungsschau von jungen Autorinnen und Autoren. Natürlich stellen sich regelmäßig auch etablierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller dem Urteil der Bachmann-Jury. Aber besonderes Augenmerk liegt seit der Gründung des Wettbewerbs auf den Neuentdeckungen. Denn in diesen Texten zeigt sich womöglich schon vor einer Buchveröffentlichung, was später einmal stilprägend sein kann. Wenn Klagenfurt hingegen durchfällt, hat es später nicht leicht auf dem Buchmarkt. Wobei es auch schon legendäre Fehlurteile gegeben hat. Über Trends und Themen bei den 42. Tagen der deutschsprachigen Literatur möchte ich nun mit der Literaturkritikerin Wiebke Poromka sprechen, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Guten Tag, Frau Poromka.
Guten Tag, Herr Otte.
Sehen wir mal von den Preisen und den Preisträgerinnen ab. Was war denn für Sie die größte literarische Überraschung beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb?
Es gab für mich zwei Überraschungen. Die eine Überraschung war Boof Bjerg, von dem ich eigentlich erwartet hatte, ein Autor, der vor 2 Jahren mit seinem Roman Auerhaus einen Bestseller gelandet hat, dass er einen leichten Lesebühnentext schreibt, einen amüsanten. Und der hat eine sehr einfache, sehr runtergedimmte, sehr stille Erzählung über einen Vater geschrieben, der mit seinem jungen Sohn aufbricht. Man denkt erst zu einem Ausflug, zu einem Sommertag und irgendwann merkt man, der ist wahrscheinlich auf der Flucht. Der will aus seinem, wie er es wahrnimmt, versteinerten Leben ausbrechen. Und darüber war ich überrascht. Trotzdem, muss ich sagen, hat mich dieser Text nicht vollends überzeugt. Mir war er ein bisschen zu einfach in der Wahl der Mittel, weil er war sehr dialoglastig, aber dennoch sozusagen eine Überraschung über den Autor. Ein Text, der mich begeistert hat, ist ein Text von Stefan Grötzner, ein deutscher Autor, der einen sehr sprachspielerischen Text geschrieben hat, einen sehr lyrischen Text, der im Grunde meiner Wahrnehmung nach der poetologische Text war dieser Tage. Es ging nämlich darum, wie permanent probiert wird, durch Sprache Faktizität, Wirklichkeit, Wahrheit zu konstituieren. Und er hat es aber immer wieder unterlaufen mit einem großen Witz und einer großen Virtuosität. Und im Grunde ist genau so etwas ein Text, den ich für den politischen halte, deswegen, weil es ein Text gegen Populismus ist. Weil wir nämlich immer sehen, es schnurrt ständig alles in Formeln zusammen, in Floskeln. Und im Grunde sind die Unsinn, gerade in ihrer behaupteten Autorität. Und das fand ich leider in der Jury-Diskussion, wurde es nicht so gewürdigt, wie es hätte gewürdigt werden können.
Man kann auch sagen, dieser Text von Herrn Grötzner ist durchgefallen. Es gab doch sehr starke Kritik. Mir ging es übrigens ähnlich, was den Text von Boof Bjerg angeht. Denn der Mann wurde auch so vorgestellt, nämlich als Schriftsteller und Kabarettist. Man erwartete etwas Komisches und dann wurde es doch sehr ernst. Vielleicht sollte man ergänzen, dass es ein Text ist, der davon handelt, dass die Hauptfigur, der Vater, im Grunde genommen ein ganz schweres Gepäck mit sich mitführt, nämlich die Geschichte seiner Ahnen. Vater, Großvater und so weiter, die haben sich alle selbst umgebracht. Und die große Frage ist, belastet er nun den eigenen Sohnemann mit dieser schrecklichen Geschichte. Ich fand im Übrigen, dass die Dialogszenen nötig waren für diesen Text, der so schwer von seinem Rahmen daherkam und dass das Ganze dann eine gewisse literarische Spannung auch ausmachte. Und insofern hat er mich doch mehr berührt als Sie, ganz offensichtlich.
Vielleicht muss man in diesem Fall sagen, ist es auch eher tatsächlich ein Männertext. Wir hatten ja mehrere Texte über verzweifelte Männer. Gleich im Anschluss an die Lesung von Boof Bjerg kam noch einer von Anselm Neft, der sehr überinstrumentiert war, viel mehr wirklich auf die Tube gedrückt hat. Da würde ich Ihnen auch zustimmen, da war der Text von Boof Bjerg sehr viel stärker in seiner Zurückgenommenheit.
Männer- und Frauentexte, das ist ja immer ein heikles Thema. vielleicht sprechen wir mal über die Frauentexte, die es auch gab. Bei mir gab es einen Text, der stach insofern hervor, weil er sowohl was die Ankündigung anging, aber auch das, was dann tatsächlich davon zu hören war, sehr kontrovers diskutiert worden ist. Es handelt sich um eine Autorin, die im Hauptberuf Zahnchirurgin war. Sie lachen schon, weil sie wissen, worauf ich hinausgehe. Der nächste bitte heißt der Text. Ein Text, der im Grunde genommen, aber erzählen Sie es mir bitte.
Naja, es ist im Grunde ein Text, der diese ganze MeToo-Problematik, das ganze Mansplaining, was im Moment gerade medial verhandelt wird, einmal umdreht, aber denkbar einfach. Er handelt nämlich verkürzt gesagt, aber im Grunde dann auch wieder vollständig gesagt, von einer sexhungrigen Zahnärztin, die sich systematisch all ihrer männlichen Patienten bemächtigt. Und wir erfahren dann interessante Details über Zusammenhänge von Körpergrößen und Penisgrößen. Ehrlich gesagt habe ich die anderen Details, glaube ich, leider wieder vergessen.
War das nun ein Männertext oder ein Frauentext?
Ich glaube, das war ein Text, der sozusagen mit den die alten Klischees eines Männertextes nicht zufällig hat, die Corinna Sievers ja in ihrem Autorenfilm als ihre Lieblingsautoren, ich glaube Martin Walser, Well Beck, der dritte ist mir gerade entfallen, sieht also tatsächlich...
Philip Roth,
ja, wunderbar.
Musste sein.
Genau, also einmal die Riege der phallischen alten Autoren. Und das war... ein dermaßen kalkulierter, auf Provokation angelegter Text, der aber glücklicherweise ja vollkommen verpuffte. Also ich würde noch nicht mal sagen, dass er kontrovers diskutiert wurde, sondern eigentlich hat man nur gesagt, ach ja, auch das hätte jetzt ein Skandal werden sollen und wir hätten jetzt alle schamrot anlaufen sollen und das irgendwie vielleicht auch noch besonders modern finden. Er war aber ja sprachlich vollkommen nichtssagend, mittelmäßig, noch nicht mal glatt, wenn er wenigstens wirklich glatt gewesen wäre, aber unter glatt oder poliert würde ich mir auch noch was anderes vorstellen.
Also das ist ganz offensichtlich die größte Enttäuschung, beziehungsweise der Text, der bei den wenigsten gut ankam. Die vorgetragenen Beiträge haben ja eine vorgeschriebene Länge. Manchmal sind sie Ausschnitte aus größeren Prosastücken. Welchen Text würden Sie denn gerne weiterlesen?
Ich würde sehr gerne weiterlesen. Den Text von Stefan Lohse, Lumumba hieß der. Eigentlich ein Text über jugendliche oder fast schon erwachsene Kiffer. Und ein junger weißer Mann fantasiert sich hinein in die Figur eines kongolesischen Freiheitskämpfers aus den späten 1950er, 1960er Jahren. Also ein Text über den Umgang mit Apartheid, die Verarbeitung von Apartheid. Der durchaus mich zwiegespalten zurückgelassen hat, weil die Frage ist ja, wie geht man mit dieser Schuld der weißen Mehrheitsgesellschaft gegenüber der schwarzen Minderheitsgesellschaft um? Diese Schuld wird gar nicht richtig reflektiert, sondern im Grunde denkt der sich ja identifikatorisch zwar, aber dennoch in eine Opferposition hinein oder damit auch in eine Heldenposition. Das kann man ja tatsächlich auch als etwas Anmaßendes verstehen, was im Grunde diese Schuld auch und diese beiden Seiten auch wieder nivelliert.
Zumal der Text, wie ich fand, eine Schwäche hat, auch wenn ich die Stärken, die Sie gerade eben beschrieben haben, durchaus auch sehe. Es gibt so historische Einsprengsel und die wirken, und das wurde von der Jury auch zu Recht angemerkt, ein bisschen Wikipedia-haft. Das war, sagen wir, literarisch zu wenig. Trotzdem glaube ich, dass diese Grundkonstellation dieser beiden Kiffer, die weiß und schwarz vertauschen möchten und sozusagen eine ganz andere Vorstellung haben von Auszug und Migration, das war durchaus, sagen wir mal, inspirierend oder anregend. Da musste man wirklich drüber nachdenken. Jetzt versuchen wir mal, eine andere Perspektive auch einzunehmen. Und das ist natürlich so eine Frage, die immer wieder gestellt wird, auch wenn sie vielleicht gar nicht zulässig ist. Und man muss ja jeden Text für sich betrachten. Dennoch, man fragt dann immer, war es ein starker oder ein schwächerer Jahrgang? Was meinen Sie?
Tatsächlich, Sie haben es jetzt gerade selbst schon sozusagen in der Anmoderation Ihrer Frage gesagt. Ich antworte klassischerweise auf diese Frage, das sage ich nur zu weinen, und aber von weinen habe ich leider keine Ahnung. Ich finde tatsächlich, dass das schwer zu beurteilen ist. Wenn es drei gute Texte in einem Teilnehmerfeld gab, dann bin ich glücklich. Und den Rest kann man dann auch beiseite lassen, beziehungsweise was ja auch das Schöne ist an Klagenfurt, dass ich finde, dass für die Zuhörer und Zuhörerinnen selbst ein mittelmäßiger oder sogar misslungener Text oder schwacher Text einen Mehrwert produzieren kann, wenn nämlich es der Jury gelingt, ihre Aufgabe als Jury zu erfüllen und nach den alten Kriterien der Kritik zu zeigen, was ist da gemacht, wie stehen die Mittel im Verhältnis zu dem, was gewollt ist und warum ist das eben vielleicht, warum klappt das nicht? Und dann kann man eben auch was über Literatur lernen, gerade auch in ihrem Scheitern. Deswegen finde ich, ist es gar nicht so fürchterlich schlimm, wenn mal ein Text nicht so brillant ist. Und gerade, ich finde, gerade bei Texten, die sehr auf Effekt setzen, die sehr mit sehr vielen Mitteln arbeiten, die sehr viel Themen in die Mitte werfen, die sehr überinstrumentiert sind, merkt man doch, wenn sie hier vorgetragen und diskutiert werden, oft wie das wirklich so in sich zusammenfällt wie ein Kartenhaus, finde ich auch keine schlechte Erfahrung.
Die Literaturkritikerin Wiebke Poromka war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.